Rainer, lies mal vor.
Kapitel 13. Der wütende Gefangene und der verrückte Gefangene. Ungefähr ein Jahr nach der Rückkehr Ludwigs des 18. unternahm der Generalinspektor der Gefängnisse eine Rundreise. Er besuchte wirklich hintereinander alle Zellen und Kerker. Mehrere Gefangene des Kastells If wurden ebenfalls vernommen. Der Inspektor fragte sie über die Nahrung, die man ihnen verabreichte, und was sie etwa sonst noch zu wünschen hätten. Sie antworteten einstimmig, das Essen sei abscheulich und sie wünschten sich, frei zu sein. Der Inspektor fragte sie, ob sie ihm weiter nichts mitzuteilen hätten. Sie schüttelten den Kopf. Was konnten Gefangene anderes verlangen als die Freiheit? Der Inspektor wandte sich um und sagte zu dem Gouverneur, »Ich weiß nicht, warum man uns diese unnützen Rundreisen machen lässt. Wer ein Gefängnis sieht, sieht 100. Wer einen Gefangenen hört, hört 1000. Es ist stets das Gleiche. Schlecht genährt und unschuldig. Haben Sie noch andere?« »Ja, wir haben gefährliche Gefangene oder Narren, die im Kerker bewacht werden müssen.« »Lasst sie sehen«, sagte der Inspektor gelangweilt. »Ich darf mir nichts sparen.« »Warten Sie«, sagte der Gouverneur. »Wir müssen wenigstens 2 Soldaten zum Schutz haben. Die Gefangenen begehen zuweilen und wäre es nur aus Lebensüberdruss und um sich zum Tode verurteilen zu lassen, Taten der Verzweiflung. Und Sie könnten das Opfer einer solchen Handlung werden.« Man holte also 2 Soldaten und stieg eine feuchte, übelriechende, schimmelige Treppe hinab. »Oh«, rief der Inspektor auf der Hälfte der Treppe stehenbleibend, »wer zum Teufel kann hier wohnen?« »Einer der gefährlichsten Meuterer. Ein Mensch, der uns als zu allem fähig zu besonderer Wachsamkeit empfohlen ist.« »Wie lange ist er hier?« »Seit ungefähr einem Jahr. Nachdem er den Schließer hatte töten wollen, hat man ihn in diesen Kerker gesetzt.«
»Er ist also toll.«
»Er ist noch viel schlimmer«, sagte der Schließer. »Er ist ein Teufel.« »Wollen Sie, dass ich Klage über ihn führe?« fragte der Inspektor den Gouverneur. »Es bedarf dessen nicht, mein Herr. Er ist so hinreichend bestraft. Überdies grenzt sein Zustand gegenwärtiger Narrheit, und nach der Erfahrung, die wir gemacht haben, wird er, ehe ein weiteres Jahr vergeht, verrückt sein.«
»Desto besser für ihn«, sagte der Inspektor. »Ist er einmal ein völliger Narr, so wird er weniger leiden.«
»Sie haben recht«, sagte der Gouverneur. »So haben wir in einem Kerker, der von diesem nur durch etwa 20 Fuß Mauerwerk getrennt ist, einen alten AB, einen ehemaligen italienischen Parteiführer. Er ist seit 1811 hier, wurde gegen Ende des Jahres 1813 verrückt und seit dieser Zeit ist er körperlich nicht mehr zu erkennen. Früher weinte er, jetzt lacht er. Früher magerte er ab, jetzt wird er fett.« Bei dem Klirren der schweren Schlösser, bei dem Ächzen der verrosteten Angeln, die sich auf ihren Zapfen drehten, erhob Dantes sein Haupt. Beim Anblick eines unbekannten Mannes, der von 2 fackeltragenden Schließern und 2 Soldaten begleitet war und mit dem der Gouverneur sprach, erriet er, worum es sich handelte und sprang, da er sah, dass sich ihm endlich eine Gelegenheit bot, an den höheren Beamten anzuflehen, mit gefalteten Händen vorwärts. Die Soldaten kreuzten sogleich das Bajonett, denn sie glaubten, der Gefangene stürze in böser Absicht auf den Inspektor los. Auch dieser selbst machte einen Schritt rückwärts. Als Dantes sah, dass man ihn als einen gefährlichen Menschen hingestellt hatte, sammelte er in seinem Blick alles, was das Herz des Menschen an Sanftheit und Demut zu enthalten vermag, und suchte mit ergreifenden, Gott als Zeugen seiner Unschuld und seines Elends anrufenden Worten, welche die Anwesenden in Erstaunen setzten, die Seele des hohen Besuchers zu rühren. Der Inspektor hörte Dantes Rede bis zum Ende an. »Er fängt an, fromm zu werden«, sagte er hierauf zum Gouverneur mit halber Stimme. »Schon gibt er sanfteren Gefühlen Raum. Sehen Sie, die Furcht bringt ihre Wirkung auf ihn hervor. Er ist vor den Bajonetten zurückgewichen, aber ein Narr weicht von nichts zurück. Ich habe hierüber in der Irrenanstalt in Charenton seltsame Beobachtungen gemacht, Dann, sich an den Gefangenen wendend, fragte er, »Was verlangen Sie also?«
»Ich verlange zu wissen, welches Verbrechen ich begangen habe. Ich verlange, dass man mir Richter gibt. Ich verlange, dass mein Prozess eingeleitet wird. Ich verlange, dass man mich erschießt, wenn ich schuldig bin, aber auch, dass man mich in Freiheit setzt, wenn ich unschuldig bin.«
»Bekommen Sie gute Speise?« fragte der Inspektor.
»Ja, ich glaube, ich weiß es nicht. Doch daran ist wenig gelegen. Aber was nicht allein mich, den armen Gefangenen, sondern auch alle Justizbeamten und sogar den König angeht, das ist, dass ein Unschuldiger nicht das Opfer einer schändlichen Denunziation sein und nicht seine Henker verfluchend eingekerkert bleiben soll.«
»Sie sind heute sehr demütig«, sagte der Gouverneur. »Sie waren nicht immer so. Sie sprachen ganz anders, mein lieber Freund, an dem Tag, wo Sie Ihren Wärter ermorden wollten.«
»Das ist wahr«, antwortete Dantès,
»und ich bitte diesen Mann um Verzeihung, denn er ist stets gut gegen mich gewesen. Aber was wollen Sie? Ich war verrückt, ich war wütend.«
»Und Sie sind es nicht mehr?«
»Nein, Herr, denn die Gefangenschaft hat mich gebeugt, gebrochen, vernichtet. Es ist schon so lange, dass ich hier bin.«
»So lange.
Wann sind Sie denn verhaftet worden?«
»Am 28. Februar 1815, um 2 Uhr nachmittags.«
Der Inspektor rechnete.
»Wir haben den 30. Juli 1816.
Was wollen Sie? Sie sind erst seit 17 Monaten gefangen.«
17 Monate, oh Gott! Herr, Sie wissen nicht, was 17 Monate Gefängnis sind. 17 Jahre, 17 Jahrhunderte, besonders für einen Menschen, der wie ich seinem Glück so nahe stand. Für einen Menschen, der, wie ich, ein geliebtes Wesen heiraten sollte. Für einen Menschen, der eine ehrenvolle Laufbahn vor sich offen sah und dem jetzt alles entrissen ist, der mitten aus dem schönsten Tag in die tiefste Nacht versinkt, der seine Zukunft zerstört sieht, der nicht weiß, ob die, welche er liebte, ihn noch liebt, der nicht weiß, ob sein alter Vater gestorben ist oder lebt. 17 Monate Gefängnis für einen Menschen, der an die Luft des Meeres, an die Unabhängigkeit des Seemanns, an den freien Raum, an die Unermesslichkeit, an die Unendlichkeit gewöhnt ist, Herr. 17 Monate Gefängnis, das ist mehr, als alle Verbrechen verdienen, welche die menschliche Sprache mit den gefährlichsten Namen bezeichnet. Haben Sie daher Mitleid mit mir und verlangen Sie für mich nicht Nachsicht, sondern Strenge. Nicht Gnade, sondern ein Gericht. Richter, Herr, ich verlange nur Richter. Man kann einem Angeklagten die Richter nicht verweigern.«
»Es ist gut«, sagte der Inspektor, »wir wollen sehen.
In der Tat, der arme Teufel dauert mich. Wenn wir hinaufkommen, werde ich mir die Gefangenenliste zeigen lassen.«
»Ganz gewiss«, antwortete der Gouverneur,
»aber Sie werden schwer belastende Eintragungen finden.«
»Ich weiß, Herr«, fuhr Dantès fort, »dass Sie mich nicht durch eigene Entscheidung freilassen können. Doch Sie vermögen meine Bitte der Behörde zu übergeben. Sie können eine Untersuchung fahren lassen, mich vor ein Gericht stellen. Ein Gericht, das ist alles, was ich fordere. Ich will wissen, welches Verbrechen ich begangen habe und zu welcher Strafe ich verurteilt bin. Denn sehen Sie, die Ungewissheit ist die schlimmste aller Strafen.«
»Das leuchtet mir ein«, sagte der Inspektor.
»Herr«, rief Dantès, »ich entnehme dem Ton Ihrer Stimme, dass Sie bewegt sind. O Herr, sagen Sie mir, dass ich hoffen darf.«
»Ich kann Ihnen das nicht sagen«, antwortete der Inspektor. »Ich verspreche Ihnen nur, dass ich die Sie betreffenden Akten untersuchen werde.«
»Oh, dann bin ich frei, dann bin ich gerettet.«
»Wer hat Sie verhaften lassen?« fragte der Inspektor.
»Herr von Villefort«, antwortete Dantès. »Sprechen Sie mit ihm, fragen Sie ihn.«
»Herr von Villefort ist seit einem Jahr nicht mehr in Marseille, sondern in Toulouse.«
»Ah, dann wundere ich mich nicht mehr«, murmelte Dantès. »Mein einziger Beschützer ist entfernt.«
»Hat der Herr von Villefort irgendeinen Grund des Hasses gegen Sie?« fragte der Inspektor.
»Keinen, Herr.
Er benahm sich sogar sehr wohlwollend gegen mich. Ich kann mich also auf die Erklärungen verlassen, die er über Sie gemacht hat oder mir geben wird?
Vollkommen, Herr.
Es ist gut. Warten Sie. Dantès fiel auf die Knie und murmelte ein Gebet, worin er Gott diesen Mann empfahl, der in sein Gefängnis herabgestiegen war wie der Heiland, um die Seelen aus der Hölle zu erretten. Die Tür schloss sich wieder, aber die Hoffnung, die mit dem Inspektor herabgekommen war, blieb ebenfalls im Kerker eingeschlossen.
»Beeilen wir uns, dass wir fertig werden«, sagte der Inspektor. »Wer kommt jetzt dran?«
»Oh, ein drolliger Narr«, antwortete der Gouverneur. »Er hält sich nämlich für den Besitzer eines ungeheuren Schatzes. Im ersten Jahr seiner Gefangenschaft ließ er der Regierung 1 Million anbieten, wenn sie ihn in Freiheit setzen wollte. Im zweiten Jahr 2 Millionen, im dritten Jahr 3 und so fort. Jetzt ist er im 5. Jahr seiner Gefangenschaft. Er wird Sie bitten, insgeheim mit Ihnen sprechen zu dürfen und Ihnen 5 Millionen anbieten.«
»Oh, das ist sonderbar«, sagte der Inspektor. »Und wie heißt dieser Millionär?«
»Abbé Faria.« Der Schließer öffnete eine Tür und der Inspektor warf einen neugierigen Blick in den Kerker des närrischen Abbés. Mitten im Zimmer, in einem mit einem Stück Mauerkalk auf der Erde gezogenen Kreise, lag ein fast nackter Mensch. So sehr waren seine Kleider in Lumpen zerfallen. Er zeichnete in den Kreis sehr eifrig eine geometrische Linie und schien ebenso sehr mit der Lösung seines Problems beschäftigt, wie es Archimedes war, als er von einem Soldaten des Marcellus getötet wurde. Er rührte sich nicht bei dem Geräusch, das das Öffnen des Kerkers veranlasste, und schien erst zu erwachen, als das Licht der Fackeln mit einem ungewohnten Glanz den feuchten Boden übergoss, auf dem er arbeitete. Dann wandte er sich um und sah mit Erstaunen die zahlreiche Gesellschaft, die in seinen Kerker herabgestiegen war. Sogleich stand er lebhaft auf, nahm eine Decke, die am Fuße seines elenden Bettes lag, und wickelte sich da rein, um in den Augen der Fremden in einem schicklicheren Zustand zu erscheinen.
»Was sind Ihre Wünsche?« sagte der Inspektor. »Ich bin Vertreter der Regierung und habe den Auftrag, die Beschwerden und Bitten der Gefangenen entgegenzunehmen.«
»Oh, dann hoffe ich, wir werden uns verständigen«, rief der Abbé.
»Sehen Sie«, sagte leise der Gouverneur, »fängt es nicht an, wie ich gesagt habe?«
»Mein Herr«, fuhr der Gefangene fort, »ich bin der Abbé Faria, geboren zu Rom und war 20 Jahre Sekretär des Kardinals Rospigliosi. Ich wurde, ohne zu wissen warum, Anfang 1811 verhaftet. Ich bin sehr glücklich, Sie zu sehen, obgleich Sie mich in einer sehr wichtigen Berechnung gestört haben. In einer Berechnung, die, wenn sie gelingt, vielleicht Newtons Lehre von der Schwerkraft über den Haufen wirft. Können Sie mir die Gunst einer geheimen Unterredung gewilligen?«
»Das ist unmöglich.«
»Wenn es sich jedoch darum handelt«, versetzte der Abbé, »der Regierung eine ungeheure Summe zuzuwenden, sagen wir 5 Millionen?«
»Wahrhaftig«, sagte der Inspektor zum Gouverneur. »Sie haben alles sogar bis auf die Summe vorhergesagt.«
»Mein Lieber«, sagte der Gouverneur, »leider wissen wir im Voraus und auswendig, was Sie uns sagen wollen. Es handelt sich um Ihre Schätze, nicht wahr?«
Faria schaute den Spötter mit Augen an, in denen ein vorurteilsloser Beobachter den Blitz der Vernunft und der Wahrheit hätte leuchten sehen. Dann sagte er,
»Allerdings, wovon soll ich sprechen, wenn nicht davon?«
»Herr Inspektor«, fuhr der Gouverneur fort, »ich kann Ihnen diese Geschichte ebenso gut erzählen wie der Herr Abbé selbst, denn seit 4 oder 5 Jahren muss ich immer und ewig dasselbe hören.«
»Das beweist«, sagte der Abbé, »dass Sie wie die Menschen sind, von denen die Schrift spricht, welche Augen haben und nicht sehen, welche Ohren haben und nicht hören.«
»Mein Lieber, die Regierung ist reich und bedarf, Gott sei Dank, Ihres Schatzes nicht. Behalten Sie ihn also für den Tag, wo Sie dieses Gefängnis verlassen werden.«
Das Auge des Abbés erweiterte sich. Er ergriff die Hand des Inspektors und sagte, Aber wenn ich das Gefängnis nicht verlasse, wenn ich gegen jede Gerechtigkeit in diesem Kerker zurückgehalten werde, wenn ich hier sterbe, ohne mein Geheimnis irgendjemanden vermacht zu haben, so ist also der Schatz verloren. Ist es nicht besser, wenn die Regierung daraus Nutzen zieht und ich ebenfalls? Ich werde bis zu 6 Millionen gehen, mein Herr. Ja, ich werde 6 Millionen abtreten und mich mit dem Rest begnügen, wenn man mir die Freiheit schenken will.
Auf mein Wort, sagte der Inspektor halblaut. Wüsste man nicht, dass dieser Mensch ein Narr ist, so müsste man glauben, er rede die Wahrheit. In so überzeugendem Ton spricht er.
Ich bin kein Narr, Herr, und sage die Wahrheit, versetzte Faria, der mit der den Gefangenen eigenen Feinheit des Gehörs jedes Wort der Bemerkung des Inspektors verstanden hatte. Der Schatz, von dem ich spreche, ist wirklich vorhanden, und ich erbitte mich, einen Vertrag mit Ihnen zu unterschreiben, kraft dessen Sie mich an den von mir angegebenen Ort führen. Man soll die Erde unter unseren Augen ausgraben, und wenn ich lüge, wenn man nichts findet, so bin ich ein Narr, wie Sie sagen. Sie bringen mich in diesen Kerker zurück, wo ich ewig bleiben und sterben werde, ohne von irgendjemandem mehr etwas zu verlangen.
Der Gouverneur brach in ein Gelächter aus und sagte,
»Die Sache ist nicht übel ersonnen. Wenn alle Gefangenen sich den Spaß machen wollten, ihre Wärter 100 Meilen spazieren zu führen, so wäre das ein vortreffliches Mittel für sie, bei Gelegenheit sich aus dem Staub zu machen. Und an Gelegenheit würde es dabei nicht fehlen.«
»Es ist ein bekanntes Mittel«, sagte der Inspektor, »und der Herr hat nicht einmal das Verdienst der Erfindung.«
»Mein Herr«, antwortete Faria, »schwören Sie mir bei Christus, mir zur Freiheit zu verhelfen, wenn ich Ihnen die Wahrheit gesagt habe, und ich nenne Ihnen den Ort, wo mein Schatz vergraben liegt. Sie wagen nichts dabei, und Sie sehen, dass ich mir nicht dadurch eine Gelegenheit verschaffen will, mich zu flüchten, da ich im Gefängnis bleibe, während die Probe gemacht wird.«
»Sind Sie mit Ihrer Kost zufrieden?« fragte der Inspektor, um zum Ende zu kommen.
»Fort mit Ihnen!« rief der AB. »Seien Sie verflucht wie die anderen Wahnsinnigen, die mir nicht glauben wollen. Sie wollen nichts von meinem Gold. Ich werde es behalten. Sie verweigern mir die Freiheit? Gott wird sie mir schicken. Fort! Ich habe nichts mehr zu sagen.«
Damit warf der AB seine Decke zurück, griff wieder nach seinem Kalkstück, setzte sich in seinen Kreis und fuhr fort, seine Linien und Zahlen zu zeichnen. Sie gingen weg und der Gefangenenwärter schloss die Tür hinter ihnen.
»Er muss in der Tat Schätze besessen haben«, sagte der Inspektor die Treppe hinaufsteigend.
»Er hat wohl vom Besitz desselben geträumt«, antwortete der Gouverneur, »und am anderen Morgen ist er als Narr erwacht.«
»In der Tat«, versetzte der Inspektor mit bezeichnender Naivität, »wenn er wirklich reich gewesen wäre, so säße er nicht im Gefängnis.«
So endigte die Inspektion für den AB. Er blieb Gefangener und sein Ruf als lustiger Narr wuchs noch infolge dieses Besuchs. Was Dantes betrifft, so hielt der Inspektor sein Wort. Als er in die Wohnung des Gouverneurs kam, ließ er sich die Gefangenenliste geben. Die den Gefangenen betreffende Note lautete: Edmond Dantes, wütender Bonapartist, hat tätigen Anteil an der Rückkehr von der Insel Elba genommen. Im geheimsten Gewahrsam und unter strengster Aufsicht zu halten. Diese Note war von einer anderen Handschrift und mit einer anderen Tinte als das übrige Verzeichnis geschrieben, woraus hervorging, dass man sie während Dantes' Gefangenschaft hinzugefügt hatte. Die Anklage war zu bestimmt, als dass ein Ankämpfen dagegen möglich gewesen wäre. Der Inspektor schrieb also daneben, nichts zu machen. Dieser Besuch hatte Dantes gleichsam wiederbelebt. Seitdem er ins Gefängnis gekommen war, hatte er die Tage zu zählen vergessen, aber der Inspektor gab ihm ein neues Datum und Dantes vergaß es nicht. Er schrieb an die Wand mit einem Stück von der Decke gelösten Kalk den 30. Juli 1816 und von jetzt an machte er jeden Tag eine Kerbe, um fortlaufend das Datum bestimmen zu können. Die Tage verliefen, dann die Wochen dann die Monate. Dantes wartete immer. Er hatte damit angefangen, dass er einen Termin von 14 Tagen bis zu seiner Befreiung feststellte. Als diese 14 Tage abgelaufen waren, sagte er sich, es sei töricht von ihm zu glauben, der Inspektor würde sich vor seiner Rückkehr nach Paris mit ihm beschäftigen. Seine Rückkehr könnte aber nicht eher stattfinden, als bis er seine Reise vollendet hatte, und diese Rundreise dürfte 1 bis 2 Monate dauern. Er verlängerte also die Frist auf 3 Monate. Als 3 Monate abgelaufen waren, bewilligte er 6 Monate. Als aber diese 6 Monate abgelaufen waren, stellte sich heraus, dass er 10 und einen halben Monat gewartet hatte. Während dieser 10 Monate hatte sich nichts an seiner Lage geändert. Keine tröstliche Nachricht war zu ihm gelangt. Der Gefangenenwärter blieb bei seinen Fragen stumm wie gewöhnlich. Dantes fing an seinen Sinnen zu zweifeln und zu glauben, was er für eine Erinnerung hielt, sei nichts als eine tolle Ausgeburt seines Gehirns, und der tröstende Engel, der in seinem Gefängnis erschienen, sei auf den Flügeln eines Traumes herabgekommen. Nach Verlauf 1 Jahres wurde der Gouverneur versetzt und nahm Dantes' Schließer mit. Ein neuer Gouverneur kam an. Es wäre für ihn zu zeitraubend gewesen, sich die Namen aller Gefangenen sagen zu lassen. Er ließ sich nur ihre Nummern vorlegen. Das furchtbare Hotel Garni auf If bestand aus 50 Zimmern. Ihre Bewohner wurden mit der Nummer des Zimmers, das sie inne hatten, vorgerufen, und der unglückliche junge Mann hörte auf, seinen Vornamen Edmond oder seinen Namen Dantes zu führen. Er hieß Nummer 34.